Grüß Sie. Mein Gast heute ist Brigitte Saar. Frau Saar, wie oft haben Sie den Titanic-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio gesehen?
Ich kann es nicht zählen. Ich würde aber sagen, mindestens 2 Dutzend Mal.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Brigitte Saar, Journalistin und Titanic-Expertin.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Was glauben Sie, hat diesen Film, war ein Jahrzehnt lang, mehr als ein Jahrzehnt lang, war es der erfolgreichste Kinofilm überhaupt? Was hat ihn so erfolgreich gemacht?
Da sind alle Zutaten an menschlichem Drama drin, die es so gibt. Das war ja so ein Mikrokosmos der Welten, Arm gegen Reich, Technik, Glaube, Leichtsinn, Drama, das Ganze so fast wie eine griechische Tragödie, ein Ort, eine Geschichte, ein ganz kurzer Ablauf. Also alles, was uns anspricht, was uns packt, was uns fesselt, ist in dieser Geschichte drin.
Die natürlich erfunden war. Aber was denken Sie, wie sehr ist das trotzdem an der Realität, was den Untergang angeht?
Das war, als der Film gedreht wurde, ziemlich nah dran. Der Regisseur James Cameron ist auch als kleiner Pedant bekannt. Das ging so weit, dass er den Sternenstand aus der Untergangsnacht damals mit Computern hat nachberechnen lassen, damit die Sterne, die über dem Untergang zu sehen sind, historisch korrekt sind.
Toll. Also das heißt, obwohl es natürlich fiktional ist und die ganze Geschichte erfunden, kann man sich wirklich ein Bild davon verschaffen, wie das in dieser Nacht dort zugegangen sein muss.
Da sind ja auch historische Figuren treten da auf. Also das Liebespaar selbst ist fiktiv, aber ziemlich viel, was drumherum ist, ist historisch verbrieft.
Als ZDF-Reporterin kann sie sowas wahrscheinlich doch gar nicht hinterm Ofen herholen. Also sie sind doch wahrscheinlich in vieler Hinsicht spektakuläre Ereignisse, die sie begleiten, bei denen sie sind, von denen sie berichten. Hat irgendeins sie auch nur ansatzweise so fasziniert wie der Untergang der Titanic?
Also wenn man in so einer Breaking News Situation drin ist, dann ist das immer krass und nimmt einen mit. Aber ich glaube nicht, dass mich irgendein anderes Thema so lang gefesselt hat wie die Titanic.
Mhm. Auf der anderen Seite auch wieder gut, dass Sie davon nicht berichten mussten, weil die Wahrscheinlichkeit sonst, dass Sie nicht überlebt hätten, wäre ja nicht klein gewesen.
Ich gehe mal davon aus, dass ich keine erste Klasse Dame gewesen wäre und dann wären die Karten tatsächlich nicht so gut.
Es ist der 14. April, wenn das im Radio läuft. Letzte Woche haben wir es aufgenommen, aber das Schöne ist, dass an diesem 14. April tatsächlich Jahrestag ist. Also auf den Tag 113 Jahre, nachdem das damals größte Schiff der Welt den Eisberg gerammt hat, die Titanic, und dann am 15., also Ortszeit danach untergegangen ist, wobei mehr als 1500 Menschen am Ende auch gestorben sind. Gibt es zu diesem Jahrestag, wenn man so ein Titanic-Afficionado ist wie Sie, gibt es da irgendwelche Rituale?
Ja, die gibt's. Eigentlich bin ich gar nicht in München am Jahrestag. Eigentlich sind wir immer an irgendeinem Titanic-Ort. In Belfast, wo sie gebaut wurde, in Southampton, wo sie ausgelaufen ist. Und da begegnet man dann auch anderen Bekloppten wie mir und teilt seine Leidenschaft und gedenkt und hat auch viel Spaß.
Mhm. Dieses Jahr sind Sie ganz in der Nähe dafür, nämlich im Lokschuppen in Rosenheim. Teile der Sendung heute kommen auch aus dem Lokschuppen in Rosenheim, wohin wir gleich springen gedanklich, weil da eine große Titanic-Ausstellung ist und wo Sie dieses Jahr eben dann auch den Jahrestag des Untergangs verbringen werden. Wann waren Sie für sich der Titanic am nächsten? Sie sind hingetaucht zum Wrack oder als Sie Augenzeugen getroffen haben, die das Schiff noch selber gesehen haben?
Das ist immer wieder so. Also die Verbindung kommt immer dann, wenn man irgendwo einen Gegenstand oder eine Person trifft, die eine Emotion auslöst. Natürlich die Angehörigen, die Leute verloren haben und aus ihrer Familiengeschichte bewegen, ist ganz toll. Wir hatten lange Zeit im Verein auch noch die letzte noch lebende Titanic-Überlebende, eine sehr fröhliche alte Dame, die allerdings von der Titanic überhaupt nichts erzählen konnte, weil sie erst 9 Wochen alt war. Und die haben wir sehr geliebt, die war grandios und war unsere lebende Verbindung sozusagen zu diesem Schiff. Das war auch immer ganz besonders, mit der Dame reden zu dürfen.
Und was waren das dann für Zeitzeugen, die sich wirklich noch erinnern konnten, die Sie getroffen haben?
Also wir hatten in Belfast auf der Werft haben wir mal einen Herrn getroffen, der war schon fast blind und musste auch bei der Begegnung sitzen, weil er nicht mehr richtig laufen konnte. Und der hatte das Schiff mit eigenen Augen vom Stapel laufen sehen.
Und das gerne erzählt, wahrscheinlich musste er das schon
tausendmal. Der war da auch ganz, 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 ganz jung. Ah. Und in Belfast ist es so, dass es ganz viele Familien gibt, die halt in dieser Schiffsbauertradition drin sind, wo der Großvater auch schon und der Urgroßvater und so weiter und so fort. Der hatte dann auch von seinem Großvater das Werkzeug dabei. Ich glaube, dass die eher so aus dem Tischlerbereich kamen. Und der Großvater muss also auch bei der Ausstattung dieser Schiffe mitgewirkt haben. Und dieses Werkzeug hat er uns dann ganz stolz auch gezeigt.
Sie haben das Werkzeug gesehen, mit dem die Ausstattung der Titanic gemeißelt wurde.
Ich habe gesagt, ich bin bekloppt.
Ja, ja, das, um Gottes Willen, das würden wir natürlich tatsächlich nie sagen. Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Titanic?
Das ist immer schubweise. Also am meisten Spaß macht es ja, wenn man mit der Titanic auf Reisen geht. Mhm. Ich habe zusammen mit meinem Vereinspräsidenten, ich bin ja in einem Verein, in einem Titanic-Verein, haben wir ein Projekt, da versuchen wir auf einer Google Maps-Karte alle Orte, an denen man der Titanic irgendwie begegnen kann, findbar zu machen. Mhm. Und da versuchen wir seit einigen Jahren auch immer Fotos dazu zu machen. Und deswegen ist diese Landkarte der Titanic-Orte inzwischen auch sowas wie meine persönliche Reiseroute, weil wir halt versuchen, Grabsteine zu fotografieren, Gedenkplaketten, spannende Orte, die irgendwie Titanic ausstrahlen.
Aha, also das mit dem Bekloppt haben Sie gesagt, ne?
Ja.
Das ist völlig in Ordnung. Eigentlich, naja, also weil wir über den Film vorhin geredet haben, My Heart Will Go On von Celine Dion können Sie wahrscheinlich nicht mehr hören, oder?
Das Lustige ist, dass alle Leute, wenn sie Titanic hören, diesen Film immer pfeifen. Für mich ist Titanic schon ein bisschen mehr als nur dieser eine Song. Aber ich habe mir, als Celine Dion in München im Olympiastadion mal gespielt hat, habe ich mir unter Todesverachtung für fast 200 Euro eine Karte gekauft, um diesen Song
ja
einmal live
Opfer
zu sehen.
Man muss ja auch Opfer bringen für sein Hobby.
Ja? Ja.
Genau, weil eigentlich ist Ihre Musik eine ganz andere. Oder jedenfalls früher gewesen.
Es darf schon eher laut und schreiende Gitarren haben.
Metal-Rock.
Ja, Metal.
Ja, dadurch sind Sie auch in Journalismus gekommen.
Meine allerersten Auftraggeber waren Heavy-Metal-Zeitschriften.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Brigitte Saar, Titanic-Bekloppte.
Das sagen Sie selbst, ne? Ja, ja. Titanic-Bekloppte.
Ja. Ja, ich sagte immer verrückt, aber harmlos.
Verrückt, aber harmlos. Wir sind gesprungen in den Lokschuppen in Rosenheim, wo dies ja eine große Titanic-Ausstellung ist. Und Sie sind hier zum
vierten Mal.
Die Ausstellung läuft aber auch erst seit einem Monat, oder?
Ja, ich war aber auch schon hier während der Aufbauphase und war ganz neugierig und konnte es nicht mehr so richtig erwarten. Und es hat ja auch einen ganz eigenen Charme, wenn so ein Gegenstand dann eben nicht hinter Glas wohl präsentiert in einer Vitrine liegt, sondern aus irgendeiner Kiste gerade rausgegrabbelt wurde. Und wenn man Glück hat mit einem Handschuh, darf man vielleicht sogar mal direkt drüber streicheln.
Naja, also und gibt es für Sie wirklich oder hat es für Sie wirklich noch was Neues gegeben in dieser Ausstellung oder war das für Sie alles schon alter Käse?
Nein, das hier sind ganz viele Gegenstände, die ich so noch nirgends irgendwo gesehen hatte, die teilweise auch zum ersten Mal öffentlich ausgestellt werden. Es gibt hier vom Schwesterschiff der Titanic ein Klavier, das auch von 1912 ist und wo das sozusagen das Schwesterklavier identisch im Aussehen mit dem Schiff untergegangen ist. Das wurde seitdem nie irgendwo öffentlich ausgestellt. Es gibt ein Stück Titanic, das hatte ich so noch nicht gesehen. Das ist ein Stückchen Holz. Also es gab in der ersten Klasse ja ganz viel Schnitzereien und Holzpaneele, um das edel aussehen zu lassen. Und die schwimmen im Meer. Das heißt, das Schiff ist untergegangen, ist zerbrochen. Dadurch haben sich Teile gelöst, die schwammen auf. Und dieses Holz wurde von Fischern oder von anderen Booten, die vorbeikamen, von Schiffen an Bord genommen. Und insbesondere die Fischer haben eine alte Tradition, dass man so Treibholz weiterverarbeitet. Das heißt, so ein Schnitzereipanel wurde dann zu einem Bilderrahmen umgearbeitet.
Aber ist es dann nachweisbar, dass das wirklich auch, also gibt es so eine DNS- oder DNA-Analyse, dass man sagen kann, ich habe auch so ein altes Stück Holz in der Garage liegen?
Also man weiß natürlich, wie die Schnitzereien ausgesehen haben. Das heißt, man kann gucken, ob das Stückchen Blume, das da drauf geschnitzt ist, mit dem Originaldesign übereinstimmt. DNA kann man nicht proben, weil das Meer ist das Meer. Also natürlich kann man gucken, ob da Salz eingedrungen ist. Ich würde jetzt aber nicht dran schlecken, ehrlich gesagt. Aber das Salz von damals ist genetisch nicht viel anders als das Salz, das heute ist. Da ist ja keine DNA drin, das sind ja nur physikalische Elemente.
Aber um den Grad der Beklopptheit ein bisschen, noch mal ein bisschen klar zu machen, dieses Stück Holz, das ist ungefähr so groß wie, na, wir haben es vorhin gesehen, wir sind vorbeigelaufen, wie 2 Euro-Münzen oder so.
Ja, ein bisschen größer.
Bisschen größer.
Ja,
also was, ist das, was ist sowas wert?
Dieses Holzstück ist vielleicht seit 1912 immer nur von privat an privat weitergegangen. Das kann man also nicht kaufen, also weiß man auch nicht, was es wert ist. Es gibt so Gegenstände, die auf der Titanic waren und die später in Auktionen rübergegangen sind.
Und da würde ich jetzt sagen, so sechsstellig ist das dann schon. Also die meisten Sachen werden in England versteigert, da reden wir dann also über britische Pfund. Mhm. Und irgendwie so ein Gegenstand, der dann auch noch vielleicht direkt einem Passagier zuzuordnen ist, da kann es dann schon sein, dass man da irgendwas zwischen 100.000 Pfund und 250.000 bei so einer Auktion dann erwirtschaftet.
Okay, wir stehen jetzt hier vor einem anderen Gegenstand, der auch authentisch von der Titanic ist.
Der ist direkt ums Eck.
Der ist direkt ums Eck, da gehen wir jetzt hin. Und zwar ist es eine Rettungsweste.
Es ist ein Rettungsgürtel.
Warum?
Also historisch gesehen waren die Rettungswesten ursprünglich eben nicht genau sowas. Keine Jacke, nichts, was man über den Kopf gezogen hat, sondern waren wirklich so ein Ring aus meistens Kork. Dass man
wie heutige Schwimmringe.
Genau, im Prinzip. Und erst mit der Zeit, weil es bequemer wurde, wurde daraus etwas, was man sich relativ bequem über den Kopf ziehen konnte. Und die Titanic-Rettungswesten waren im Prinzip schon so, aber der Begriff in England damals war noch Rettungsgürtel, Life Belt.
Nun weiß man ja, dass es nicht genügend Rettungsboote und Plätze auf Rettungsbooten gegeben hat für all die Passagiere. Hat es denn genügend Rettungswesten wenigstens gegeben?
Also von denen gab es tatsächlich viele, mehr als 3.000. Also zumindest in der Untergangsnacht hätte das für Mann und Maus, für jeden an Bord gereicht.
Mhm. Und diese hier?
Das ist eine, die so auch lange Zeit verschollen war. Eine, wo man auch weiß, welchen Passagier das gehört hat. Es gab in der ersten Klasse ein Ehepaar, das waren die Duff Gordons.
Mhm.
Und die Duff Gordons sind wohl dokumentiert mit ihrem Lebensweg. Und Frau Duff Gordon, Lady Duff Gordon, war Autogrammjägerin.
Mhm.
Und hat also schon an Bord von prominenten Mitreisenden, von Autoren, hat sie sich in ihr Autogrammbüchlein unterschreiben lassen. Und das Ehepaar Duff Gordon hat überlebt. Und eine der beiden Rettungswesten haben sie dann auf diesem Schiff, auf dem sie gerettet wurden, von den Leuten, mit denen sie im Rettungsboot waren, signieren lassen. Die Geschichte war damals schon publiziert. Es gibt auch Fotos aus den 30er Jahren, wo Lady Duff Gordon diese Rettungsweste mal einer Zeitung präsentiert hat. Und diese Unterschriften kann man auf dieser Rettungsweste noch finden.
Also ich bin beruhigt, hier drin ist zumindest keiner gestorben.
Nein.
In dieser Rettung.
Das ist eine Überlebendenweste.
Weil es gibt ja schon auch oft so den Vorwurf oder die Bemerkung, wir sprechen ja letztlich nicht nur über eine faszinierende Technik und über ein furchtbares Unglück, sondern wir sprechen ja schon auch über das größte Massengrab vermutlich in der Geschichte der Seefahrt, oder?
Der zivilen Seefahrt, ja. Genau, im Zweiten Weltkrieg gab es natürlich die Gustloff zum Beispiel, den Untergang der Gustloff.
Okay.
Da gab es auch noch Dramen, wobei es ja dann irgendwann auch egal ist. Es ist ja immer schmerzlich, egal ob da jetzt 100.000 oder 2.000 oder 5.000 Leute sterben. Klar, also wenn man mit der Geschichte der Titanic umgeht, sollte man den Respekt vor den Toten und vor den Einzelschicksalen, vor den Familien, für die ist das ja Familiengeschichte, sollte man schon immer mitbringen.
Weil da gibt es schon auch viele Geschmacklosigkeiten, oder?
Ja, es ist ja so, je länger ein Unglück zurückliegt, desto weniger Pietät gibt es. Wenn man sich heute überlegt, was für ein Kommerz mit den Pyramiden gemacht wird, und die sind ja letztendlich auch ein Grab. Genau, die sind auch ein Grab. Die Titanic ist jetzt so über die gesamte Menschheitsgeschichte noch nicht so lange her, da sollte man schon noch ein bisschen Acht geben, aber klar, es gibt in den USA, gibt es Hüpfburgen in Titanic-Form und Rutschen und es gibt ziemlich viel Gelumpe. Es gibt Christbaumkugeln mit der untergehenden Titanic drauf. Braucht die Welt das? Ja. Nein.
Hier gibt es immerhin ein Becken, an dem man schön spüren kann, wie das gewesen sein muss, ins Wasser zu fallen, dann von dem Eisberg runter. Welche Wassertemperatur hatte das?
Knapp unter Null. Also das ist ja Salzwasser, das heißt, Salzwasser friert ja nicht bei 0 Grad, sondern bei leicht drunter.
Ja.
Im Moment haben wir hier knapp 0 Grad. Und das ist schon, also ich meine, das kennen ja viele Leute, die vielleicht im Winter mal irgendwie Eisbaden oder nach der Sauna in den kalten See. Da werden die Finger schon ziemlich schnell taub. Und die Vorstellung, dass
wie lange überlebt man? Also Rettungsweste hin oder her?
Also theoretisch sagt man normalerweise so vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Es gab ein oder zwei an Bord der Titanic, die nachweislich länger im Wasser waren. Einer davon war ein Bäcker, der massiv alkoholisiert war, vielleicht hat ihm das ein paar Minuten mehr gebracht. Wobei es da ja auch Leute gibt, die sagen, je betrunkener, desto schneller kühlst du aus, weil wenn die Adern mal sich geöffnet haben, verlierst du auch die Temperatur schneller.
Und wie viele von denen, die mit diesen Westen dann in dieses Wasser gegangen sind, haben es tatsächlich noch in Rettungsboote geschafft, weiß man?
Eine Handvoll. Also viele haben es auch noch in ein Rettungsboot geschafft, sind dann aber im Rettungsboot in der Nacht noch an Kälte und Erschöpfung gestorben. Auch das gab's. die glaubten, sie sind gerettet und haben es dann nicht geschafft. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich übers Wasser gekommen sind. Wenn sie Glück hatten, dann waren in diesem Rettungsboot vielleicht Damen mit dicken Pelzmänteln und haben den armen Kerl dann noch ein bisschen eingewickelt. Aber der Weg ins Wasser war eigentlich ein ziemlich sicherer Weg in den Tod.
Der insgesamt für wie viele tödlich geendet hat?
Also es waren ungefähr 2200 Menschen an Bord. Fast zwei Drittel haben es nicht überlebt. Wir wissen von 712 Überlebenden.
Und es hätten sogar noch knapp 1000 mehr sein können, oder? Ja. Weil die Kapazität wäre knapp 3000 Passagiere gewesen.
Die Schiffe, also die Rettungsboote waren auch nicht voll. Es gab Bedenken, weil wenn man so ein Rettungsboot voll belädt, dann fängt es schon auch an, sich so ein bisschen zu biegen.
Aber das die Rettungsboote waren nicht voll, weil sie die Leute nicht rechtzeitig rausgeholt haben. Die meisten,
nein,
die gestorben sind.
Genügend da gewesen.
Aber sind nicht die meisten, die gestorben sind, an Bord der Titanic noch ertrunken?
Ja, ins Wasser, teilweise auch an Bord. Aber wenn man das gut organisiert gehabt hätte, es gab damals ja keine Rituale, es gab keinen Alarm, es gab niemand, der das wirklich irgendwie in die Hand genommen hat, dass alle an Bord kommen. Aber die Titanic ist eigentlich sehr langsam untergegangen. Also man hätte ausreichend Zeit gehabt nach heutigen Standards. Wenn das straff organisiert gewesen wäre, hätte man die alle im Prinzip von Bord bringen können.
Und zwar untergegangen auf den Tag morgen nach der Ausstrahlung der Sendung. Wir haben sie letzte Woche aufgezeichnet. Und an dem Tag, also kurz vor Mitternacht, also am 14.
Genau.
20 Minuten vor 12, gab es diese Kollision von Schiff und Eisberg. Mhm. Und das ist dann schon Ihr fünfter Besuch hier im Lokschuppen.
Ja.
Was machen Sie da?
Da gibt es eine lange Nacht der Titanic mit ein bisschen Rahmenprogramm und am Ende erleben wir die Nacht auf einer Videoleinwand quasi in Echtzeit nochmal mit. Da kann man auch sehen, wann genau auf die Minute kam der Eisberg, wann hat man überhaupt gesehen, dass das Schiff sich leicht zur Seite neigt. Und kurz vor dem eigentlichen Untergang beschleunigt sich das dann ja dann. Ne? Dann ist das, läuft da immer mehr Wasser rein, das Deck wird immer schräger. Aus dem Film kennt man ja so dramatische Szenen, dass die Leute dann irgendwann sich gar nicht mehr an Deck halten können und abrutschen. Und wir verbringen also dann bis 2.30 Uhr in der Nacht im Museum.
Aha.
Könnte interessant werden.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Brigitte Saar. Fotografierte Kiss, Metallica und Alice Cooper.
Mit 16 schon waren Sie unterwegs in der Metal-Szene?
Ja, da ging das so ein bisschen los. Also das war damals ja auch eine spannende Zeit. Und Schallplatten und damals dann CDs, gab es die ersten CDs, waren teuer. Und über dieses ein bisschen Journalismus, ein bisschen Fotografieren, konnte man sich sein Hobby halt auch finanzieren.
Gibt es ein Foto von damals, auf das Sie besonders stolz sind?
Also das lustigste Foto, das ich damals geschossen habe, ist gar nicht von mir, sondern ist von meiner besten Freundin. Die habe ich mal zu einem Motorhead-Interview mitgeschleift. Motorhead, da ist der Lemmy, der Sänger, inzwischen ja auch verstorben. Und da habe ich ein Foto von ihr gemacht, wie sie bei diesem Rockstar auf dem Schoß sitzt und die beiden haben lustige Grimassen gezogen. Und das, finde ich, ist nach wie vor das schönste Bild von meiner Freundin. Und das ist nie veröffentlicht worden natürlich, aber auf das war ich stolz.
Nebenjob, neben was?
Naja, ich habe damals halt Hörfunk gemacht. Da habe ich dann auch die etwas poppigeren Kollegen getroffen. Also das heißt, ich durfte auch schon mal die Backstreet Boys interviewen und die Spice Girls und so ein paar Leute, die dann eher in den Charts rumspringen.
Aber das ist doch dann schon ein bisschen, weiß ich nicht, Verbiegung oder so, ne? Also wenn Sie Motorhead fotografieren und eigentlich in dieser Metal-Szene unterwegs sind und dann setzt man Ihnen die Backstreet Boys vor, das geht ja nur mit Todesverachtung dann, oder?
Nein, die waren total nett.
Okay.
Die waren richtig nett. Ich habe die kennengelernt. Also meistens bekommt man diese späteren Superstars, wenn die ihr allererstes Album machen und sie noch keiner kennt. Und die habe ich getroffen hier im Sheraton Hotel. Und die haben ein Interview nach dem nächsten gemacht. Und dann war eigentlich keine Zeit mehr für eine Mittagspause. Und dann hat man denen da einfach so eine Tüte mit Burgern hingestellt. Und dann haben die da McDonald's gemampft und waren einfach nette Jungs. Also ich muss mich für die Backstreet Boys nicht verbiegen. Und ich kann auch einen richtig poppigen Song mitträllern, ohne dass ich jetzt innerlich Schmerzen kriege.
Also Fotos, Radio, heute eben Fernsehen fürs ZDF als Reporterin. Woher kommt die Begeisterung, die Neigung zum Journalismus?
Ich glaube, Das Wort, auf das sich alles zusammenführen lässt, ist Neugier. Ich bin bis heute wahnsinnig neugierig und finde, es ist ein wahnsinniges Privileg, wenn man irgendwo selbst die Nase reinstecken darf, sich selbst ein Bild machen darf. Und das geht natürlich im Journalismus super. Ich stecke wahnsinnig gerne irgendwo meine Nase rein und mache mir selbst ein Bild.
Und was ist jetzt als ZDF-Reporterin so viel toller als beim Radio?
Das ist nur anders. Das ist nicht toller. Radio war ganz klasse, weil Radio brauchst du weniger Zutaten, um eine tolle Geschichte zu transportieren. Fernsehen kann ganz toll sein, wenn es schöne Bilder gibt. Da beschreibst du dich als Radioreporter wund, um eine Atmosphäre wiederherzustellen und ein Bild sagt alles. Wenn du dieses Bild nicht hast, weil man da vielleicht auch gar nicht rein darf oder so, dann ist Radio grandios.
Ja, das war ja zum Beispiel eben auch, als wir heute Vormittag unterwegs waren, im Lokschuppen in Rosenheim auf dieser Titanic-Ausstellung, wohin wir gleich auch wieder springen. Das haben wir im Rausgehen auch gesagt, schon mal, wenn wir das jetzt fürs Fernsehen gemacht hätten, das wäre ein Tag gewesen mit 1000 Licht und Absperrung und hast du nicht gesehen und so sind wir da wirklich rein und wieder raus und es geht einfach viel problemloser. Ja. Welche Verbindung gibt es denn da noch selbst von Ihnen zu der Ausstellung? Sie waren da auch beratend tätig?
Ich nicht, aber also ich bin ja in einem Verein, der Titanic-Verein Schweiz und mein Vereinspräsident war der historische Berater, als diese Ausstellung kuratiert wurde. Also mein Vereinspräsident braucht mich nicht, der ist kompetent genug, aber ab und zu nimmt man dann den einen oder anderen Handgriff vielleicht doch ab. Und es ist einfach auch toll zu sehen, wie sowas zustande kommt und wächst und wie aus einer wilden Idee dann plötzlich so ganz konkret so eine Ausstellung, so ein Produkt wird.
Jetzt wird es aber schon ein bisschen skurril, oder? Wie kommt es jetzt, dass Sie als Münchnerin ausgerechnet im Schweizer Titanic-Verein Vizepräsidentin sind? Gäbe es in Deutschland auch einen, oder?
Ja, da war ich auch mal im Vorstand.
Ach so, Entschuldigung, dann.
Also ich war vorübergehend, glaube ich, in 6 Titanic-Vereinen Mitglied.
Ja.
Und in 2 auch im Vorstand. Aha. Die Schweizer waren die Ersten, die mich gefunden haben.
Ja, die Schweizer als Seefahrernation allein gefürchtet. Also die sind ja an dem Thema Titanic so nahe dran, auch Eisberge.
Die Schweizer haben sogar einen Hochseehafen, das weiß fast niemand. Basel gilt als Hochseehafen.
Das ist aber viel Fantasie dabei.
Davon abgesehen gab es viele Schweizer mit einem Titanic-Bezug, sogar mehr als Deutsche. Mhm. Weil zum Beispiel, es gab ein à la carte Restaurant an Bord der Titanic und die Schweizer waren so in dieser internationalen High-End-Gastronomie, waren die sehr, sehr angesehene Mitarbeiter.
Zurück im Lokschuppen in Rosenheim bei der Titanic-Ausstellung, wo es nicht nur um das Unglück geht, sondern auch um die Zeit danach. Mhm. Wo Sie ja auch mitbeteiligt waren sozusagen. Warum hat das überhaupt so lange gedauert, bis das Wrack wiederentdeckt worden ist? Es war dann bis 1985, war man darauf angewiesen, nur zu spekulieren.
Also zum einen gab es ja damals noch kein GPS. Das heißt, die genaue Position, also die sehr, sehr genaue Position, die kannte man nicht. Mhm. Nur eine sehr ungefähre. Und der Meeresboden ist ja nicht wirklich zugänglich. Das ist wirklich echte Tiefsee. Wir reden über fast 4 Kilometer. Und da kann man auch nicht mal von oben drauf schauen, sondern da muss man die Nadel im Heuhaufen finden. Und da wusste man einfach nicht, wo sie ist. Und, das kommt da ja dann auch noch dazu, es gab in den ersten Jahrzehnten nach dem Untergang der Titanic, gab es überhaupt kein Gerät, mit dem man so tief hätte tauchen können. 4 Kilometer ist ja mal eine Hausnummer.
Das heißt, da gab es diesen ganzen Titanic-Rummel auch noch nicht. Da war eine Ausstellung hier vermutlich, irgendwann mal drohte sie wahrscheinlich vergessen zu werden, bis dann einer runtergefahren ist und das Wrack wiederentdeckt hat. Das war 85.
Also direkt danach hat man natürlich versucht, das möglichst schnell dann ein Mäntelchen drüber zu breiten, weil die Reederei hat überhaupt kein Interesse daran, als Unglücksreederei bekannt zu sein. Das heißt, so schnell wie möglich zum Alltag übergehen. Mhm. Es ist ja auch ein Geschäft, ne? Auswandern, Transatlantikschifffahrt war ja auch ein Geschäft. Und dann ging das verloren so ein bisschen. Dann gab es einen Titanic-Film sozusagen zu Nazi-Zeiten in Deutschland. Mhm. Dann gab es einen weiteren Film in den 50er Jahren, basierend auf einem Roman, Walter Lord, A Night to Remember.
Das war Ihr Buch, das Sie angefixt hat?
Das war das Buch, das mich angefixt hat, genau. Mhm. Und dann passierte erstmal gar nichts. Mhm. Und die letzten Augenzeugen wurden immer älter und ein kleiner, bekloppter Kreis hat sich für das Thema schon noch interessiert. Aber tatsächlich erst durch das Wiederauffinden des Wracks, da gab es ja dann auch ganz viele neue Erkenntnisse. Da konnte man ja mal gucken, wie das wirklich ausgesehen hat.
Und das sind dann diese Fotos, wie man sie hier eben auch sieht, die jeder wahrscheinlich kennt. Diese über und über natürlich mit Algen inzwischen bewachsenen Teile, wo man aber doch den Bug eindeutig erkennen kann. Und damit sind wir bei Ihnen. Weil Sie waren ja auch da unten.
Nicht ganz so lang.
Nicht ganz so lang. Aber jetzt gehen wir hier mal ums Eck, weil da sieht man, glaube ich, das Boot.
Bei mir war es 98.
98, 13 Jahre. Es war dann 13 Jahre später.
13 Jahre später,
genau. So, hier sehen wir, das ist sehr klein jetzt im Vergleich. Wie muss man sich dieses Boot vorstellen?
Also diese ganzen Tauchboote funktionieren ja so, dass man irgendwo als Herzstück braucht man einen Druckkörper, in dem man als Mensch sein kann, ohne dass einen das Wasser, das in dieser Tiefsee einen wahnsinnigen Wasserdruck entwickelt, zerdrückt, zermalmt, zerquetscht. Bei den meisten ist das eine Metallkugel. Die hat dann, also bei uns hatte sie 2,10 Meter Durchmesser, kann man sich ja mal vorstellen, 2,10 Meter ist nicht so groß. Da sind wir zu dritt drin gewesen, ein Pilot und zwei Passagiere. Und dann ist da natürlich noch weitere Technik, man braucht Ballasttanks, man braucht Batterien, man braucht Steuerung und alles Mögliche. Ja, man kommt sich sehr nahe.
So, wie sind Sie überhaupt da reingekommen?
Ich bin der glückliche Gewinner eines Preisrätsels gewesen, eines Gewinnspiels. Das war das erste Mal überhaupt, dass man zur Titanic tauchen konnte, indem man sich ein Ticket kaufte, also eine kommerzielle, eine touristische Expedition. Und da gab es damals von einem Fernsehsender einen Moderator, der hat das gelesen und der wollte das unbedingt machen und hat gesagt, ich darf das doch bestimmt umsonst, wenn ich da eine Sendung drüber mache. Und dann haben die daraus ein Gewinnspiel gemacht. Wir nehmen einen Zuschauer mit zur Titanic.
Und Sie waren dieser eine Zuschauer?
Es gab 55.000 Postkarten und ich bin ein wenig erschrocken, dass ich es geworden bin.
Na, Sie sind nicht wirklich erschrocken. Ich meine, Sie waren ja damals schon eben voll im Titanic-Film, sonst hätten Sie ja gar nicht beworben.
Na, gepasst hat es auf jeden Fall, aber man rechnet doch nicht damit.
Nee. Was hätte das Ticket gekostet?
Damals war es vergleichsweise günstig, $32.500 plus Anreise. Die letzten touristischen Tauchgänge, die ja dann vor 2 Jahren auch sehr tragisch geendet sind, da kostete ein Platz im Tauchboot eine 250.000 US-Dollar.
2,10 Meter Durchmesser, Kugel, zu dritt drin, Klo oder so, gibt es da nicht? Die Strecke ist ja...
Es gibt eine Flasche. So wie ein bisschen wie im Krankenhaus gibt es eine Flasche und für Herren ist das relativ einfach. Für Damen gibt es einen anatomisch geformten Trichter. Also es ist ja so, als würde man mit zwei Herren, die man gerade erst kennengelernt hat, in der Toilettenkabine sitzen. Es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Wie lange dauert die Tour?
Um die 8 Stunden hatte man uns vorher gesagt. 11 Stunden waren wir am Ende von Kapsel zuschrauben bis Kapsel wieder aufmachen an Bord. Und unten verbringt man so, je nachdem, so zwischen 3 und 5 Stunden. Das klingt aber länger, als es ist, weil man ja im Prinzip so im Fußgängertempo da um das Wrack herumschleicht.
Und Sie kommen mit dem Ding aber wirklich unfassbar nahe an die einzelnen Gegenstände ran.
Ja, also in diesem Druckkörper sind kleine Bullaugen drin. Und im Prinzip gibt man sich zwar Mühe, nirgends anzustoßen, aber man kann bis auf so einen halben Meter kann man eigentlich an Gegenstände rankommen und muss dann aber halt natürlich auch immer aufpassen, dass man nichts kaputt macht und dass man auch nirgends hängen bleiben kann, weil Hilfe ist weit weg.
Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Der erste Gegenstand von der Titanic, den ich gesehen habe, der hat mich sehr mitgenommen. Das war ein relativ banaler, das war ein Suppenteller. Und der lag da auf diesem Meeresboden auf und es sieht jetzt auch nicht viel anders aus als der Meeresboden in der Adria, wenn man so als Kind irgendwie in Badeurlaub fährt. Und dann habe ich wirklich einen Kloß in den Hals gekriegt, weil das ist so ein normaler Gegenstand. Also diesen Teller, an dem kann man vermutlich, weiß ich nicht, 2 Dutzend Schicksale festmachen. Der wurde irgendwann mal auf die Titanic geliefert, dann wurde in ein Regal gestellt, dann wurde aufgedeckt, dann wurde von gegessen, jemand hat es gespült, dann wurde wieder gekocht und so. Das heißt, also allein diesen Teller hatten diverse Titanic-Opfer in der Hand, vielleicht auch ein paar Überlebende. Und da gibt es so viele Gegenstände und an jedem Gegenstand hängen ja einzelne Schicksale.
Das ist das, was Sie fasziniert.
Das berührt.
Genau wie die Badewanne.
Die Badewanne des Kapitäns, ja. Und dann sieht man von der Seite in die Unterkunft des Kapitäns hinein und dann steht da tatsächlich eine Badewanne. Und man sieht so die Wasserhähne und man sieht im Hintergrund noch ein Waschbecken, wo die...
Das ist alles mit Lampen logischerweise nur aus dem U-Boot, aus dem Tauch-U-Boot.
Genau, man muss sein Licht mitbringen. Es ist da zappenduster und damals, heute würde man alles mit LED machen, damals hatten wir Sonderglühbirnen von Osram dabei. Das waren so ganz dicke Glaskolben, die mit Leuchtgas gefüllt waren. Weil die müssen diesem Wasserdruck ja auch standhalten. Da kann man ja nicht mit einer normalen Birne ankommen.
Wieso hat die Schiffsschraube Ihnen Angst gemacht?
Die Schiffsschraube ist an einer Stelle im Wrack, die als durchaus gefährlich gilt. Also die hängt noch am Schiff, da wo sie ursprünglich war. Das Heck hat so einen riesigen Überhang, geht dann unter das Heck rein, da wo auch das Ruder war. Und da sind die Schiffsschrauben.
Die sind wie groß ungefähr?
Die sind manns, also ein Schiffsblatt ist ungefähr mannshoch.
Okay, und das auf zwei Seiten, vier Stück?
Ja, also es ist schon groß. Und ich wusste auch gar nicht, dass wir da drauf zufahren. Wir waren im Trümmerfeld unterwegs, also die Gegenstände, die beim Zerbrechen der Titanic sich über den Meeresboden ergossen haben. Und unser Pilot im Tauchboot ist ganz offensichtlich auf dieses hintere Bruchstück, auf dieses Heck zugefahren. Und wir haben also verrostete Teile, nicht weiter identifizierbar gesehen, und Kohle und lauter solche Sachen. Und plötzlich sagt er, ah, look, the propeller. I've never been so close. Also guck mal, der Propeller, so nah war ich ja noch nie dran. Und dann guckte ich aus diesem Bullauge und dann war der Propeller schon so nah, dass ich von diesem Propellerblatt nur noch einen Ausschnitt gesehen habe. Und dann geht das Kopfkino los, weil dann weißt du, du bist da jetzt unten drunter. Die einzige Möglichkeit, da sicher wieder wegzukommen, ist genau rückwärts zu fahren, wie du gerade vorwärts gefahren bist. Die Funkverbindung zur Oberfläche ist unterbrochen, weil dieser Überhang sozusagen da im Weg ist. Und da steht und liegt auch ziemlich viel Zeug rum, wo man vielleicht hängen bleiben kann. Also das ist eigentlich ein Ort, den man aus Sicherheitsgründen gar nicht so aufsuchen will. Aber der Propeller ist halt spannend. Und deswegen dachte ich mir in diesem Moment so, okay, haben wir gesehen, ist spannend, jetzt bitte weg hier.
Und das ist dann offensichtlich auch gelungen. Hatten Sie vorher getestet, dass Sie keine Platzangst haben? Weil
lustigerweise ja, weil ich ein paar Wochen vor der Expedition in einem Hotel in Köln im Lift stecken geblieben bin. Ein kleiner, alter, enger Lift. Und da habe ich dann mal 1,5 Stunden auf Rettung aus dem Lift gewartet. Und dann dachte ich mir, wenn das geht, dann geht das Tauchboot hoffentlich auch.
Und dann wieder hoch, die 4 Kilometer. Wie lange dauert das dann auch wieder?
2 Stunden, ein bisschen mehr als 2 Stunden. Man fängt ganz langsam an, weil man muss ja, um wieder nach oben zu kommen, muss man leichter als Wasser werden. Die Russen hatten dafür Pumpen an Bord. Das heißt, Schwall für Schwall, Schluck für Schluck pumpen das Wasser aus so Ballasttanks nach draußen. Und dann wird man langsam leichter als Wasser und nimmt Fahrt auf und nimmt immer mehr Fahrt auf. Und kurz bevor man wieder an der Oberfläche ist, muss man wieder ein bisschen Wasser an Bord nehmen, weil man sonst wie so einen Korken aus dem Wasser schießen würde, wäre auch ungesund.
Wenn man das erste Mal dann wieder Himmel sieht?
Es war nachts. Der Moment, wo man merkt, die Erde hat einen wieder, ist, wenn diese Luke aufgemacht wird und auch die Luke wird von dem Wasser Druck so ein bisschen weiter in diese Kapsel reingedrückt und dann machst du die auf und dann ist das wie so ein, das Öffnen von einer Cola-Dose. Dann machst du, dann hast du Druck auf den Ohren und dann guckst du nach oben. Da ist allerdings über dir drüber ist gar nicht der Himmel, sondern wie so ein Garagendach, sage ich jetzt mal.
Okay, ich stelle es mir zu romantisch vor.
Aber klar, also in der Nacht danach habe ich mich mal oben auf so ein dunkles Bett gesetzt und habe die Sterne beobachtet und habe viel nachgedacht und es ist schon surreal. Auch wenn man es erlebt hat, ist es immer noch surreal.
1:1 der Talk mit Brigitte Saar. Frau Saar, gibt es irgendwas, was Sie noch nicht wissen über die Titanic?
Ganz viel.
Was?
Doch. Also jeder, der behauptet, er wüsste alles über die Titanic, hat schon geschwindelt, wenn er das sagt. Wir haben ganz viele so Teilgebietexperten, sage ich mal. Ich bin zum Beispiel bei uns im Verein die Teilgebietexpertin für das Wrack der Titanic. Jetzt, wenn man mich fragt über die Mode der damaligen Zeit, würde ich blank ziehen. Vieles weiß man auch und vergisst es irgendwann mal wieder, weil man vor 20 Jahren mal recherchiert hat und einen Artikel geschrieben hat. Und dann muss ich bei mir selber nachlesen, damit ich wieder das weiß, was ich mal wusste.
Bei Ihnen selbst können Sie demnächst noch viel mehr nachlesen, denn Sie arbeiten gerade an einem Buch, wenn ich das richtig weiß, wo es nicht um die Titanic geht, sondern um die Titanen. Wir haben das in dem Lokschuppen schon kurz mal angesprochen. Das ist auch eins der kleinen Tauch-U-Boote, die zur Titanic gekommen sind. Aber dieses ist ja dorthin gekommen, aber nicht mehr weggekommen.
Genau, das hat vor 2 Jahren, hat das so ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Ein Tauchboot mit 5 Personen an Bord, die wollten die Titanic besuchen, touristisch anschauen. Und
so wie Sie.
So wie ich.
Ja.
Und sind nicht mehr aus der Tiefsee zurückgekehrt und waren dann erstmal verschwunden. Und über 4-5 Tage war das große Drama, die große Frage, hängt dieses Tauchboot irgendwo fest? Kann man die noch retten? Wenn ja, wie? Man ist irgendwo auf dem hohen Ozean und alles ist weit weg. Und es ging aber leider ohne Happy End zu Ende.
Mhm. Und Sie waren aus verschiedenen Gründen da sehr nahe dran und mit dabei. Also nicht nur, weil es eine ganz ähnliche Situation war, wie die Sie auch gerade geschildert haben, vor eben zum Beispiel vor dem Propeller, vor der Schiffsschraube, sondern Sie kannten auch Menschen, die da mit an Bord waren?
Genau, also ich habe ja schon gesagt, dass das Wrack der Titanic, das Wiederfinden, Artefakte von dort bergen, dass das so ein bisschen mein Unterwissensgebiet ist. Und aus der Zeit hatte ich mit dieser Firma, als die dieses Tauchboot in Dienst gestellt haben, auch schon auch Geschichten gemacht und kannte den Chef dieser Firma. Und das war ja das dritte Jahr, in dem die mit dieser Tauchkapsel getaucht sind. Und in den 2 Jahren zuvor hatten tatsächlich auch Tauchgänge zur Titanic geklappt. Da gab es dann neue Fotos, auch vom Bug, konnte man gucken, wie weit es weiter zerfallen ist oder auch nicht. Und aus dieser Vorberichterstattung und den Jahren zuvor kannte ich den Chef von der Firma und den Titanic-Experten, den die an Bord hatten, einen wirklich reizenden Herrn aus Frankreich, der auch mehr als 35 Mal zur Titanic getaucht war und der eben dann auch bei dieser Todestauchfahrt mit an Bord war.
Würden Sie heute nochmal in sowas einsteigen?
Also in das Baugleiche natürlich nicht. Die anderen Tauchboote, die es gibt, und es sind weltweit
nicht
viele.
Also hätte das mit Ihrem nicht genauso passieren können?
Ich sage nein. Also ja. Ich meine, ganz ohne Risiko ist das nicht. Das ist tatsächlich nicht Trambahnfahren. Wenn da unten was passiert, dann muss man sich selber helfen oder man ist verloren. Das ist klar. Auch ich musste vor meinem Tauchgang so einen schicken Haftungsausschlussvertrag unterschreiben, wo es dann hieß, im Falle Ihres Ablebens kriegen Sie übrigens keinen Pfennig oder Ihre Angehörigen. Aber die anderen Tauchboote sind ganz anders gebaut. Normalerweise ist dieser Druckkörper, in dem man als Mensch dann in der Tiefsee überleben kann, ist eine Metallkugel. Da verteilen sich physikalisch die Kräfte ganz gut. Das Tauchboot, in das ich eingestiegen bin, das, glaube ich, war auch schon seit 20 Jahren im Einsatz. Also das hatte seine Seetüchtigkeit eigentlich schon bewiesen. Mhm. Und dieses Spezielle war sehr experimentell. Es war mit Carbonfaser gebaut. Es war keine Kugel, sondern eine Röhre. Und dass das schwieriger ist, eine Kugel kaputt zu machen, wissen wir alle, wenn man schon mal versucht hat, eine Cola-Dose platt zu treten. Das geht relativ einfach.
Mhm. Also wurde es im Nachhinein dann nicht nochmal mulmig, als Sie von dem Unglück dann nochmal gehört haben?
Doch, es wurde mir sehr mulmig, weil durch das, dass ich mit dieser Firma in Kontakt war, habe ich im Nachhinein erfahren, dass ich bei denen auf einer Reserve-Expertenliste stand. Also es hätte sein können, wenn die Hauptexperten, die dabei gehabt haben, wenn die jetzt nicht gewollt oder gekonnt hätten oder die kurzfristig irgendwie abgesagt hätten, dann hätte ich vielleicht, habe ich alles erst nachher erfahren, einen Anruf bekommen, sag mal, Brigitte, willst du nicht auch mitkommen auf diese Expedition? Hätte ich ja klar gesagt. Mhm. Also dass das ein gefährliches Tauchboot ist, dass das ganz anders gebaut ist, das war mir so damals auch nicht so hundertprozentig bewusst. Also das heißt, wenn man mich gefragt hätte, ob ich einsteigen will, hätte ich vermutlich ja gesagt und dann wäre ich, weiß man jetzt, auch in Lebensgefahr gewesen.
Trägt zudem wahrscheinlich auch noch bei, was Sie gerade im Lokschuppen noch gesagt haben am Schluss, dass das alles irgendwie surreal ist, dieses ganze Erleben. Ne?
Ist es auch. Also dazu muss man auch sagen, ich bin getaucht kurz nach der Wende, also Ende der 90er Jahre und Russland war ja lange Jahre oder die Sowjetunion, das kannte man ja nicht. Das war ja alles so eine Welt, das kannte man aus James Bond Filmen und ansonsten war das irgendwo da hinter dem eisernen Vorhang. Mhm. Und mit Russen auf einem Forschungsschiff zu sein, das war alles so ganz anders als deine normale Welt und es waren alles tolle Leute. Aber es war mein erstes und letztes Mal auf einem russischen Schiff und das war so ein Riesenabenteuer, das so gar nicht zu dem normalen, gepflegten Leben so dazu passt.
Aber im Jahr danach waren Sie dann nochmal direkt an der Unglücksstelle?
Ich war noch 2 Mal an der Unglücksstelle, ein paar Jahre später. Einmal, um einen befreundeten Titanic-Taucher zu begleiten, bin ich nochmal auf dasselbe Schiff, mit demselben Schiff rausgefahren. Leider hat meinem befreundeten Taucher, dem ist dann der Sponsor abgesprungen und dann durfte er nie tauchen, weil das Geld nicht überwiesen war. Da hatte ich meins aber schon ausgegeben. Dann war ich ohne meinen Taucher auf diesem Schiff. Aber es war trotzdem eine tolle Expedition. Mhm. Und zum 100-jährigen Untergang gab es Kreuzfahrtschiffe, die sozusagen an die Untergangsstelle gefahren sind.
Jetzt wird es aber doch wirklich makaber, oder?
Ja, aber
also
die brauchten auch Experten
für Vortrag. Ich bin zum Jahrestag des Untergangs, fahre ich dann zu der Stelle?
Mhm. Hm. Das waren Schiffe, die haben halt die Titanic-Route abgefahren. Mhm. Also einmal von Southampton nach New York.
Bis zum Eisberg.
Ja, an dem Jahr gab es keine Eisberge, aber ja, im Prinzip ja. Und dann ist es eine Kreuzfahrt mit ganz vielen Vorträgen historischen zu dem Thema. Dann gab es am Ende noch einen Stopp in Halifax. Und in Halifax, Da gibt es ganz viele Gräber zu Titanic-Opfern, weil dort, also man hat ja die Toten nicht einfach auf dem Ozean schwimmen lassen, sondern man hat schon versucht, die zu bergen, um denen noch irgendwie gerecht zu werden. Und ganz viele von denen sind in Kanada beerdigt. Und dann sind wir da auch noch hin und haben Blumen an Gräbern abgelegt. Aber ja, die Untergangsnacht über der Wrackstelle ist so ein bisschen makaber.
Diese Untergangsnacht, heute Nacht sind Sie in Rosenheim. Da ist weniger. Also, Sie haben auch erzählt, da sind also extra keine Bilder von Leichen und Ähnlichem mehr, damit es auch wirklich schulklassentauglich ist.
Ja, kindertauglich, genau. Ja. Also, es gibt da auch so einen 12-minütigen Film, wo man so ein bisschen den Ablauf des letzten Untergangs dann erklärt bekommt, so die letzten Minuten. Aber das ist ja auch dramatisch genug, ohne dass ich da jetzt schreiende Menschen zeige oder eben Tote im Wasser. Also, die, ich glaube. Man weiß zwar nicht, wie man in der Nacht reagiert hätte, aber dass das krass wäre, in so einer Situation zu sein, da sind wir uns ja alle einig.
Heute ab 19 Uhr und noch bis nächstes Jahr im Lokschuppen in Rosenheim, Titanic. Die Ausstellung heute eben die Nacht des Untergangs mit Schlafsack und Brigitte Saar, die heute bei uns zu Gast war in 1:1 der Talk. Ja, viel Spaß, aber Sie wissen ja eh schon alles, was da dann gezeigt wird.
Es gibt immer was Neues.
Danke für die Zeit. Ein Podcast-Tipp noch, wo vielleicht Titanic auch vorkommen könnte. Insgesamt in der Hörspielzeit, da gibt es in unserem Hörspielpool in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, Literatur, Drama, Komödie, Doku-Hörspiel, Science-Fiction, Mystery, Fantasy, alle Genres sind da vertreten in der ARD-Audiothek.